Hallo, wir melden uns heute wieder mit einer neuen Folge Wirtschaftswundern. Wir, das sind dieses Mal Caro und Milan. Und wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, das auch ganz oben in den Nachrichten stehen wird in den nächsten Tagen.
Ja, ich bin Caro und dieses Mal steht die COP wieder kurz bevor und wir haben uns überlegt, dazu mal eine Folge aufzunehmen. Wir wollen darüber sprechen, was die COP eigentlich genau ist und wo sie dieses Jahr stattfindet.
Dann wollen wir mit euch ein ganz bestimmtes Konzept durchgehen, das in dem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt. Und zwar das Konzept der ökologischen Schuld. Das ist ein Konzept, das es in der COP schon lange gibt, beziehungsweise schon lange diskutiert wird.
Und wir geben euch natürlich am Ende auch Anstöße mit, worauf ihr achten solltet, beziehungsweise was ihr beachten könnt, wenn ihr die COP dieses Jahr verfolgt. Das Ziel dieses Podcasts ist es also, euch genug Kontext mitzugeben, damit ihr die Ergebnisse und Ereignisse der COP dieses Jahr gut einordnen könnt.
Und jetzt fangen wir erstmal damit an, euch zu erklären, was die COP eigentlich ist und welches Land heute dieses Mal Gastgeber ist, also Aserbaidschan, und was dieses Land eigentlich so ist. Wir fangen an mit der Historie der COP. Und dann fragen wir uns zuallererst, wofür steht COP eigentlich? COP ist kurz die UN-Klimakonferenz.
Die COP begann in Rio de Janeiro, also in Brasilien, im Jahr 1982 als sogenannten Earth Summit. Und dort wurde die sogenannte UN-Klimarahmenkonvention oder eben auch das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, abgekürzt UNFCCC, verabschiedet. Seitdem findet die sogenannte COP einmal pro Jahr statt. Der Austragungsort rotiert immer nach Ländergruppen und dieses Jahr war regulär eine Gruppe osteuropäischer Länder als Gastgeber dran. Am Ende hat sich für dieses Jahr Aserbaidschan gegen Armenien durchgesetzt.
Und die COP hat auch gleich mehrere Ziele. Eines der größten Ziele ist natürlich, die globale Erwärmung und den menschengemachten Klimawandel zu begrenzen. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist der menschengemachte Klimawandel durch das Ausstoßen von Treibhausgasen stark befördert. Das wichtigste Treibhausgas ist CO2. Und die größte Quelle für dieses CO2 sind fossile Ressourcen, also Gas, Kohle und Erdöl. Da diese Gase zu einer generellen Erderwärmung führen, ist es wichtig, dass man international zusammenarbeitet. Heißt, ob und wie der Klimawandel abgewandt werden kann, hängt nicht nur damit zusammen, was Deutschland oder ein anderes Land einzeln macht, sondern auch, was andere Länder und Regionen machen.
Deshalb ist das zweite Ziel, eben diese internationale Zusammenarbeit im Klimaschutz voranzubringen. Und als drittes Ziel wird dann noch die Umsetzung der Klimaabkommen zu überwachen genannt.
Weitere Meilensteine aus der Geschichte, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, sind das sogenannte Kyoto-Protokoll von 1997 aus der dritten COP, wo es das erste Mal verbindliche Emissionsreduktionsziele für Industrieländer gab. Und ebenso das Pariser Klimaabkommen von 2015 von der COP21 mit dem Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen.
Dieses Jahr findet dann die 29. COP eben in Aserbaidschan statt. Man spricht also auch von der COP29. Und in dieser Folge wollen wir über die Besonderheiten der diesjährigen COP sprechen, euch ein bisschen Hintergrund zur COP allgemein mitgeben und einordnen, welche Themen aktuell in diesem Zusammenhang primär diskutiert werden.
Und falls ihr euch jetzt fragt, wofür steht COP eigentlich, das ist eine Abkürzung für den englischen Begriff Conference of the Parties. Conference ist vielleicht klar, Konferenz. Und Parties bedeutet Vertragsparteien der UN-Klimarahmenkonvention. Das sind sogenannte Vertragsstaaten. Die TeilnehmerInnen der COP sind also eben Vertragsstaaten und BeobachterInnen-Staaten und VertreterInnen von NGOs und internationalen Organisationen.
Und um jetzt nochmal ein bisschen weiter ins Detail zu gehen, stellt sich natürlich die Frage, ob auch alle Länder, die Mitglieder der UNO sind, auch Teil dieser sogenannten UN-Klimarahmenkonvention sind und somit Teil der COP. Die Antwort auf diese Frage lautet nein. Ein Beispiel waren zum Beispiel die USA unter Trump. Die sind nämlich kurzzeitig aus dem Übereinkommen von Paris ausgetreten, das eben Teil dieser UN-Klimarahmenkonvention ist. Die USA waren also zu dem Zeitpunkt nicht mehr Teil der COP, aber sie waren weiterhin Mitglied der UNO. Und nach dem Amtsantritt von Joe Biden Anfang 2021 traten die USA dann wieder bei und kehrten somit dann eben auch zu den internationalen Klimaverpflichtungen zurück. Und wir hoffen natürlich sehr, dass sich das jetzt nicht wiederholt.
Die Mitglieder der COP lassen sich auch generell in zwei grobe Gruppen unterscheiden. Da gibt es die Länder des sogenannten globalen Nordens und die des globalen Südens. Diese Einteilung basiert hauptsächlich auf dem wirtschaftlichen Stand der Länder und ihren Verpflichtungen im Klimaschutz. Dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Verpflichtungen im Klimaschutz miteinander einhergehen, werden wir uns später auch noch mal tiefer anschauen, denn daraus resultiert auch das Konzept der sogenannten ökologischen Schuld, um die es heute ja gehen soll.
Soweit erstmal zu den allgemeinen Einführungen und jetzt kommen wir zum aktuellen Thema und zur COP, die wir nochmal so ein bisschen einordnen wollen, damit man so ein bisschen besser versteht, wo generell diese ganzen Entwicklungen aktuell eigentlich stehen. Die letzte COP, also die COP 28, fand nämlich in Dubai statt und sie endete mit einem insgesamt ziemlich starken Signal, kann man sagen. Die Vertragsstaaten konnten sich nämlich erstmalig auf eine beschleunigte und gleichzeitig gerechte und geordnete Abkehr von allen fossilen Brennstoffen in den Energiesystem einigen. Das Ziel ist, Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Und der Beschluss macht natürlich erneut die Notwendigkeit deutlich, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch wenn es jetzt gerade so aussieht, als ob es kaum vermeidbar wäre, dass zumindest für einige Zeit über dieses Ziel hinausgeschossen wird. Da könnte man jetzt natürlich diskutieren, ob das dann überhaupt möglich ist, wieder zu 1,5 zurückzukommen oder nicht. Aber das würden wir jetzt erstmal so stehen lassen. Das Problem, um das zu erreichen, ist neben fehlender Klimafinanzierung nämlich, dass die Maßnahmen noch nicht konkret genug sind und mit ziemlich großen Schlupflöchern versehen sind. Drei Paradebeispiele an dieser Stelle wären die Förderung von emissionsarmen Technologien, wie Nuklearenergie beispielsweise, oder auch das sogenannte Carbon Capture and Storage oder Carbon Capture and Utilization, sowie eben auch kohlenstoffarmer Wasserstoff.
Mit diesen ganzen Fragen um Schlupflöcher und vielleicht doch gar nicht so emissionsarmen Technologien kommen wir auch zur Kritik an dem Austragungsort der diesjährigen COP, Aserbaidschan bzw. Baku, die Hauptstadt. Aserbaidschan ist zum allerersten Mal Gastgeber der COP und mit der Entscheidung, die COP im eigenen Land auszurichten, gehen politische und auch wirtschaftliche Ziele einher. Im Falle von Aserbaidschan möchte das Land sein internationales Ansehen verbessern und die Finanzierung in die Modernisierung seines Energiesektors stärken.
Mit Aserbaidschan findet die COP also nun zum dritten Mal in Folge nach Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dubai letztes Jahr, in einem autoritär geführten Land statt, das durch Öl und Gas zum Reichtum kam. In Aserbaidschan machen nämlich Öl und Gas tatsächlich etwa 90% der Exporteinnahmen aus. Und die Kombination aus diesem autoritären Regime und dem Wohlstand aus fossilen Brennstoffen geht natürlich mit einer Reihe politischer und auch sozialer Herausforderungen einher und natürlich auch mit der Frage, wie problematisch das überhaupt für die Verhandlungen über echte und wirksame Klimapolitik ist, dass gerade dieses Land jetzt die COP austrägt.
Ja, und in diesem Kontext ist es auch wichtig zu wissen, dass der Präsident, der 2003 an die Macht gekommen ist, mit seiner Regierung zusammen mehrfach in den letzten Jahren international wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption kritisiert wurde. Um ein Beispiel zu nennen, Aserbaidschan liegt im Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 157 der 180 untersuchten Länder.
Mit der Entscheidung, die COP jetzt auszutragen, möchte das Land sein Image als verantwortungsbewusster Akteur im Bereich Klimaschutz stärken. Ein Ziel ist es zum Beispiel, bis 2030 30% der Elektrizität aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Momentan liegt dieser Anteil allerdings noch bei 7%. Und da bietet die COP29, also die diesjährige COP, eben eine wichtige Plattform, um internationale Investitionen in diesen Sektoren zu fördern.
Umweltorganisationen wie Germanwatch zum Beispiel befürchten, dass die Klimaverhandlungen unter dem Einfluss von Interessen der fossilen Brennstoffindustrie stehen könnten und als Plattform für Greenwashing benutzt werden, um das internationale Image des Landes zu verbessern. Wie ernsthaft die klimapolitischen Ambitionen des Gastgebers tatsächlich sind, war auch letztes Jahr schon bei der COP28 in Dubai ein sehr großes Thema.
Und soweit so gut zu den ganzen klimapolitischen Zweifeln, die man jetzt an diesem Austragungsort Aserbaidschan zur COP haben könnte. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Punkte, die sich an dieser Stelle einreihen, und zwar geopolitische Kritik beispielsweise an diesem Austragungsort Aserbaidschan. Es herrscht nämlich eine starke Rivalität zwischen Armenien und Aserbaidschan. Beide Länder wurden ja auch gehandelt als potenzielle Gastgeber der diesjährigen COP. Und diese Rivalität, Die zeugt vor allem aus einem Konflikt in der Region Bergkarabach, der eskalierte, als die Sowjetunion zerfiel und der auch bis heute noch ungelöst ist. Dieser Konflikt und die Isolation Armeniens in der Region erschweren natürlich eine ausgewogene Einbindung aller Beteiligten auch in die Klimaverhandlungen der COP.
Außerdem grenzt Aserbaidschan auch im Süden direkt an Iran an. Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Iran sind auch vom historischen Misstrauen und geopolitischen Spannungen geprägt. Der Konflikt um Bergkarabach hat die Beziehungen zusätzlich belastet. Das könnte dazu führen, dass Teheran, also Iran, sich bei der COP weniger kooperativ zeigt.
Mit Israel wiederum hat Aserbaidschan eine gute Beziehung, vor allem in den Bereichen Energie und Technologie. Israel ist nämlich der zweitgrößte Abnehmer von aserbaidschanischem Erdöl. Die beiden Länder kooperieren auch militärisch und diese enge Beziehung zu Israel gibt Aserbaidschan jetzt die Möglichkeit, seine westliche Orientierung zu demonstrieren und sich auch als strategischer Partner im Kampf gegen den Einfluss Irans in der Region zu positionieren. Bei dieser COP könnte die enge Beziehung von Aserbaidschan zu Israel jetzt als strategisches Mittel dienen, um die Unterstützung aus dem Westen zu mobilisieren.
Und jetzt, wo wir doch ganz gut beleuchtet haben, worum es geht bei der COP in Aserbaidschan, vor allem mit Hinblick auf das Gastgeberland Aserbaidschan, wollen wir uns jetzt dem Thema der ökologischen Schuld widmen, das ja zentral in der Folge ist. Und die allererste Frage ist eigentlich, was ist eigentlich unter ökologischer Schuld zu verstehen? Wir haben ja bereits über die Ziele der COP gesprochen. Das Ziel der COP liegt unter anderem darin, die internationale Zusammenarbeit im Bereich Klimaschutz voranzubringen, um die globale Erwärmung und den menschengerechten Klimawandel zu begrenzen.
Dabei stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel eigentlich die einzelnen Vertragsparteien, also die einzelnen Länder jeweils zu dieser internationalen Zusammenarbeit beitragen müssen. Und da ist ganz klar, dass die Länder, die sich generell als Mitglied der COP, der UN-Klimarahmenkonvention, angeschlossen haben, unter dem Deckmantel der internationalen Zusammenarbeit im Grunde alle dazu beitragen müssen, dass das Klimaabkommen eingehalten wird und dass es umgesetzt wird.
Aber wie genau soll das dann eigentlich aussehen? Sollen alle Länder den gleichen Beitrag leisten? Obwohl wir doch wissen, dass die Länder eine unterschiedliche starke Wirtschaftskraft haben und auch unterschiedlich gute bzw. schlechte Bedingungen haben, den Klimaschutz voranzubringen und zum Beispiel bestehende fossile Energiequellen durch erneuerbare Energien auszutauschen, also auch unterschiedlich stark von fossilen Energien abhängig sind. Und gleichzeitig sind die Länder ja auch wiederum unterschiedlich stark vom Klimawandel und seinen Auswirkungen betroffen.
Diese Perspektiven, die Milan gerade erklärt hat, auf die Frage, welchen Beitrag jedes Land leisten muss, bezieht sich auf die Gegenwart bzw. auf die Zukunft. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, diesen Beitrag, den jedes Land zu den internationalen Klimaanstrengungen leisten muss, an die Vergangenheit zu koppeln. Also die Frage würde dann lauten, wer ist historisch betrachtet am stärksten für den Klimawandel verantwortlich und welche Länder haben zusammengerechnet betrachtet bisher den größten Schaden verursacht, also die höchsten CO2-Emissionen beispielsweise.
Und diese Idee, den Beitrag, den ein Land zum gemeinsamen internationalen Klimaschutz leisten soll, an seine Verantwortung zu koppeln, beziehungsweise an die historische Last oder auch an seine Schuld, basiert eben auf dem Konzept der sogenannten ökologischen Schuld.
Um das jetzt etwas besser zu verstehen, kann man sich diesem Thema von der individuellen Ebene her nähern. Alle haben vielleicht schon mal von dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks gehört. Der ökologische Fußabdruck beschreibt ja die Summe an Schaden, die ein Mensch dem Planeten gegenüber, also dem Klima gegenüber, verursacht. Also der Ressourcenverbrauch, die Menge an Abfall und Müll, die ein einzelner Mensch verbraucht. Also auch seine Reisen, sein Konsum und überall sonst, wo das Individuum dem Klima schadet. Also quasi eine negative Spur, die ein Mensch hinterlässt. Im übertragenen Sinne kann man eben von einem Fußabdruck sprechen.
Dieser ökologische Fußabdruck kann dann im Verhältnis zu allen Menschen berechnet werden. Das ist eigentlich ganz leicht. Wenn man die zur Verfügung stehenden Ressourcen auf dem Planeten unter allen Menschen gleich aufteilt, erhält man den durchschnittlichen Fußabdruck bzw. den Ressourcenverbrauch pro Kopf, der dann jeder einzelnen Person theoretisch zusteht.
Und insgesamt betrachtet ist es ganz klar, wir verbrauchen als Menschen auf der Welt zu viele Ressourcen. Wir produzieren zu viel Müll und wir emittieren auch zu viele Treibhausgase. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann sieht man, dass sich dieser Ressourcenverbrauch und diese Treibhausgasemissionen pro Person sehr stark unterscheiden. Zum einen gibt es sehr große Unterschiede zwischen Menschen mit höherem und niedrigerem Einkommen, beziehungsweise mit hohem Wohlstand und mit niedrigerem Wohlstand. Eine neue Studie von Oxfam zeigt, dass die 50 reichsten Milliardäre in 90 Minuten so viel CO2 ausstoßen wie ein Mensch im weltweiten Durchschnitt in seinem ganzen Leben. Die Quelle zu dieser Studie werden wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken.
Zum anderen gibt es aber eben auch noch große Unterschiede zwischen den Ländern. Der ökologische Fußabdruck eines Landes wird in Planeten gemessen. Das bedeutet, wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden wie die Bevölkerung dieses Landes, wie viele Erden, also Ressourcen, die es auf der Erde gibt, bräuchten wir dann? Nach Daten von vor 2 Jahren bräuchten wir 3 Erden, wenn alle so leben würden wie in Deutschland. Aber es gibt eben auch Länder, die weniger als der ökologische vertretbare Durchschnitt verbrauchen. Indien zum Beispiel verbraucht nur 0,8 mal so viel.
So viel zum Thema ökologischer Fußabdruck in Bezug eben auf einzelne Personen, aber eben auch auf ganze Länder. Und dann gibt es dann noch den Earth Overshoot Day, der angibt, an welchem Tag im Jahr wir eigentlich keine weiteren Ressourcen mehr verbrauchen dürfen. Das ist quasi ein weiteres Medium, um diesen ganzen Ressourcenverbrauch ein bisschen plastischer darzustellen. Dieser Earth Overshoot Day, der ist seit den 1970er Jahren immer weiter im Jahr nach vorne gerutscht und lag dieses Jahr schon am 1. August. Das heißt, an diesem Tag haben wir global betrachtet alle Ressourcen und ökologisch verkraftbaren Emissionen verbraucht, die uns eigentlich für das gesamte Jahr 2024 zur Verfügung gestanden hätten. Das heißt auch, in der zweiten Jahreshälfte, also jetzt, akkumulieren wir so gesehen ökologische Schulden gegenüber der Erde oder eben auch gegenüber zukünftigen Generationen.
Soweit so gut oder eben nicht so gut. Wir stehen jetzt nämlich vor einem Dilemma. Die am stärksten unter dem Klimawandel leiden, also Länder des globalen Südens und vor allem zukünftige Generationen, sind auch gleichzeitig diejenigen, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, sondern das sind nämlich die großen und mächtigen Industrienationen dieser Welt.
Und bisher, beziehungsweise es sieht so aus, als ob das auch so bleiben wird, korreliert Wohlstand von Ländern und Wirtschaftswachstum mit einer hohen Umweltbelastung. Im Grunde kann man sagen, dass der Wohlstand der aktuell stärksten Wirtschaftsmächte auf dem Rücken der kleineren, schwächeren Länder basiert und sie diesen gegenüber eine ökologische Schuld haben. Wenn ich jetzt hier kleineren und schwächeren Länder sage, dann meine ich das natürlich nur gemessen an deren Wirtschaftskraft und natürlich auch nur ausgedrückt an klassischen, konventionellen Maßstäben wie dem BIP beispielsweise. Es gibt auch viele andere Kategorien, wo man das eben nicht so ausdrücken könnte. Aber wir bezeichnen das jetzt hier einmal so, damit ihr das quasi besser nachvollziehen könnt.
Wichtig ist natürlich, sich jetzt zu fragen, wie kam es überhaupt dazu? Und da müssen wir vielleicht nochmal genauer in unser derzeitiges globales Wirtschaftssystem schauen. In unserem derzeitigen globalen Wirtschaftssystem ist die Produktion von Gütern sehr stark spezialisiert und damit auch aufgeteilt. Gewisse Länder bauen vor allem Rohstoffe ab und exportieren diese. Andere Länder verarbeiten diese Rohstoffe weiter und verkaufen fertige Produkte.
Was an dieser Stelle erstmal nach einer intelligenten Arbeitsteilung klingt, hat aber mehrere Haken. Weil die das Endprodukt verkaufen, gegenüber denjenigen und Akteuren oder auch Ländern, aus denen die Rohstoffe kommen, nicht den ganzen Teil der Kosten tragen.
Viele der Kosten sind nämlich gar nicht im Preis enthalten, vor allem ökologische und soziale Kosten. Ökologische Kosten sind vor allem die Übernutzung von Ressourcen bei der Produktion und die daraus resultierenden Folgen für das Ökosystem vor Ort. Und soziale Kosten sind vor allem sichtbar in Form von schlechten Löhnen und weil Regionen und Infrastruktur verlassen werden, sobald sie einfach nicht mehr nützlich für die Produktion sind.
Und das führt dann natürlich auch dazu, dass hinter dem Wohlstand mancher Länder so viele Emissionen bzw. Kosten stecken, dass dann auch kaum mehr Raum für andere Länder ist, zu emittieren, wenn sie sich wirtschaftlich weiterentwickeln. Und man kann sogar sagen, dass sie sich daran bereichern, während andere Länder kaum eine Chance haben, aus diesen Abhängigkeiten und den daraus resultierenden Armut rauszukommen. Die reichen Länder sind und sie bleiben auch die Abnehmer der ärmeren Länder, die in einem harten Wettbewerb zueinander stehen und deswegen teilweise auch sehr harte Bedingungen akzeptieren müssen oder sich zum Beispiel dazu gezwungen sehen, ihre Umweltauflagen abzuschwächen, um wiederum bessere Voraussetzungen zu haben gegenüber den reichen Ländern.
In diesem Zusammenhang, besonders im wissenschaftlichen Diskurs, spricht man auch vom sogenannten Ecological Unequal Exchange, auf Deutsch der ökologisch ungleiche Austausch. Eben weil der Austausch von Ressourcen unausgeglichen unter ungleichen bzw. auch ungerechten Bedingungen passiert. Das führt dazu, dass manche Länder sehr hohe ökologische Kosten haben, die andere Länder wiederum tragen müssen. Sie stehen ökonomisch schlechter da, haben aber auch finanziell gesprochen hohe Schulden und sind gleichzeitig hohen Klimafolgerisiken ausgesetzt, wobei sie gar nicht das Geld haben, sich davor zu schützen. Das löst wiederum einen Teufelskreis aus, weil das höhere Risiko für Folgen der Klimakrise wieder auch bedeutet, dass sie weniger Chancen haben, zu guten Konditionen Kredite zu bekommen oder sich Unternehmen bei ihnen ansiedeln. Und das wiederum dafür sorgt, dass sie kein Geld bekommen, um sich vor Klimawandel zu schützen, was wiederum das Risiko erhöht, dass sie ökologische Kosten tragen und eben auch Klimafolgeschäden. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist ein Teufelskreis, es geht immer so weiter.
Ja, ich finde, das hast du richtig gut zusammengefasst. Und diesen Teufelskreis, wenn man sich den vergewärtigt, dann fragt man sich natürlich auch, war das schon immer so? Ist das irgendwie ein Naturgesetz, dass einfach manche Länder in dieser Spirale hängen bleiben oder nicht? Und das ist ganz eindeutig nicht so, dass sich nämlich die Länder so unterschiedlich entwickelt haben und auch heute so unterschiedlich gut, sag ich mal, wenn man das sagen kann, dastehen, das ist nicht auf irgendeinen Automatismus zurückzuführen, sondern das ist menschengemacht. Viele sehen die Anfänge der wirtschaftlichen Entwicklung auf der einen Seite und der wirtschaftlichen Abhängigkeiten auf der anderen Seite, nämlich im Kolonialismus.
Kolonialismus, das beinhaltet ein Set an kolonialen Praktiken, das im 14. Jahrhundert begann. Sie beinhalten die Unterdrückung von Menschen und ganzen Völkern bei anderen Nationen, die vor allem rassistisch motiviert waren. Das bedeutete auch eine Ausbeutung von Ressourcen, vor allem natürlichen Ressourcen, und eine Aneignung von Arbeitskraft durch Sklaverei und Qual. Diese Unterdrückung war die Basis für die Ausbeutung von Ressourcen, die wir schon beschrieben haben. Die Gewinner eines Kolonialismus sind die allermeisten europäischen Länder und auch die USA. Die dann Verlierer eines Kolonialismus sind vor allem Länder auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem südamerikanischen Kontinent und in Asien.
Bei der ökologischen Schuld geht es also nicht nur um die Bemessung des Ressourcenverbrauchs, sondern eben auch darum, dass der Ressourcenverbrauch so unterschiedlich groß ist und daraus folgend die Verantwortung für den Klimawandel auch sehr ungleich verteilt ist. Denn eins ist ganz klar. Die ökologischen Grenzen, die lassen sich nicht verändern. Die Erde und ihre Ökosysteme können sich natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt selbst regenerieren. Aber wenn die Umweltverschmutzung zu stark steigt, dann führt das zu sogenannten irreversiblen Schäden, die eben unumkehrbar sind. Das sind auch die sogenannten Kipppunkte für diejenigen unter euch, die das vielleicht schon mal gehört haben. Und man spricht in diesem Zusammenhang auch von den sogenannten planetaren Grenzen. Aktuell haben wir bereits 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten und wir sind auch kurz davor, eine weitere zu überschreiten, und zwar die Versauerung der Ozeane. Auch dazu werden wir euch gerne einen Link in den Shownotes verlinken.
An dieser Stelle passt es auch nochmal ganz gut, dass wir nochmal kurz auf die Mitglieder der COP zu sprechen kommen, die sich ja, wie wir schon besprochen haben, in die Länder des globalen Nordens und des globalen Südens unterteilen lassen. Denn zwischen diesen beiden Gruppen ist oft auch die ökologische Schuld sehr ungleich verteilt. Die Länder des globalen Nordens, wie die EU-Staaten, die USA, Kanada, aber auch Japan, sind historisch für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich und haben deshalb eine höhere ökologische Schuld. Das heißt auch, umfassendere Verpflichtungen für Emissionsreduktionen sind notwendig.
Demnach müssen sie den Ländern des globalen Südens finanzielle Unterstützung geben, um eben deren Klimaschutzmaßnahmen zu fördern. Das wäre zumindest die logische Konsequenz. Eine Ausnahme bei den Ländern des globalen Südens bilden die ölexportierenden Länder, die oft gegen strenge Klimaschutzauflagen sind, die bei der COP vereinbart werden und die auch keine Kompensationsforderungen an den globalen Norden stellen, weil sie befürchten, dann nicht mehr so viel Öl exportieren zu können, wovon wiederum ihr Reichtum abhängt.
Interessant hier ist aber auch vor allem, dass die Länder, die aktuell die größten Fortschritte beim Thema Klimaschutz machen und das schaffen, ihre CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr zu senken, auch die Länder sind, die historisch betrachtet auch oft die Länder mit den höchsten kumulierten CO2-Emissionen sind, die also am meisten zum Klimawandel beigetragen haben und für seine Folgen verantwortlich sind. Gleichzeitig haben sie mehr Möglichkeiten, allein schon wegen ihrer ökonomischen Stärke, sich auf den Klimawandel vorzubereiten und sind auch noch weniger von den Folgen des Klimawandels betroffen.
Jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, und zwar, wie wir aus dieser Ungleichverteilung der ökologischen Schuld wieder herauskommen. Und das ist im Grunde eine Frage der Umverteilung. Umverteilung kann man im Grunde unterteilen zwischen Vorverteilung und Nachverteilung. Bei der Vorverteilung bezieht man sich darauf, dass sich die Bedingungen in Zukunft angleichen müssen, damit alle die gleichen Chancen bekommen, auch an der globalen Weltwirtschaft teilzunehmen. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wie eine solche Weltwirtschaft aussehen könnte, aber darum geht es eben grundsätzlich erstmal bei der Vorverteilung, einfach diese gleichen Chancen herzustellen. Und das ist dann auch gekoppelt mit der sogenannten Nachverteilung, die eben dafür sorgen soll, dass die Länder im Nachhinein kompensiert werden für einen Schaden und diese historisch gewachsene Schuld wieder beglichen wird. Das soll jetzt über die Finanzierung geregelt werden.
Also, um es noch mal ein bisschen zusammenzufassen, als Resultat entsteht die politische Forderung, die finanzielle Schuld, die gerade ärmere Länder haben, aufzulösen, mit dem Argument, dass die ökologische Schuld der reichen Länder sehr viel höher wäre, wenn man ihr einen Preis geben würde. Die Idee hinter der ökologischen Schuld geht dann aber auch darüber hinaus, einfach nur einen Verantwortlichen festzulegen, sondern eben diese auch zur Rechenschaft zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die Schuld beglichen wird, also die ökologische Schuld. Also, dass eben ein gerechtfertigter Beitrag geleistet wird und die Betroffenen entlastet bzw. auch präventiv geschützt werden.
Und das alles, was wir jetzt besprochen haben, wird eben auch im Kontext der COP diskutiert. Deswegen wollen wir jetzt einmal ein bisschen genauer darüber sprechen, was eigentlich konkret bei der diesjährigen COP, also bei der COP 29, diskutiert werden wird und wo wir diese ganzen Elemente auch bei den Diskussionen wiederfinden. Eine der wichtigsten Stellschrauben auf der COP, um diese ökologische Schuld zu adressieren, basiert nämlich auf der Klimafinanzierung, wie wir jetzt eben auch schon beschrieben haben. Und diese Klimafinanzierung beinhaltet üblicherweise die Bereitstellung von Geld von Ländern des globalen Nordens für die Länder des globalen Südens. Und dieses Geld bekommen sie explizit auch für klimabezogene Ausgaben, also zum Beispiel für Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen oder eben auch zur Adaptation bzw. der sogenannten Klimawandelanpassung.
Die Frage nach der Finanzierung wurde über die Jahre immer wichtiger. Die Systeme der COP, über die die Klimafinanzierung organisiert und abgewickelt werden sollen, sind sehr vielfältig und manchmal auch nicht ganz einfach zu durchschauen. Wir schauen uns hier also dann nur die größten Stellschrauben an, die von der COP initiiert und verwaltet werden. Diese sind der Adaptation Fund, der Green Climate Fund, die Global Environmental Facility und zu guter Letzt der Loss and Damage Fund.
Wir fangen also mit dem Green Employment Fund an. Das ist mittlerweile auch der größte Fonds in Sachen Klimafinanzierung. Er hat einen sehr breiten Fokus auf Treibhausgasreduktion und Klimawandelanpassung und er wird nicht nur von verschiedenen Ländern, sondern auch von privaten Institutionen gefüllt.
Der Adaptation Fund ist der älteste Fund. Hier steht die Klimawandelanpassung im Vordergrund, wie der Name es auch schon sagt. Also sollen die Länder und Regionen, die besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, finanziell unterstützt werden. Der Fonds ist allerdings stark unterfinanziert. Im Jahr 2023 hatte der Fonds nur gut ein Drittel der angestrebten 300 Milliarden Euro an Finanzierung erreicht. Und das, obwohl er sehr beliebt bei den Ländern des globalen Südens ist und seine Projekte nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort umgesetzt werden.
Und dann gibt es dann noch die Global Environmental Facility. Das ist eine Institution, die mehrere Fonds unter einem Dach hat. Zu ihm gehören vor allem Fonds, die sich besonders auf die Reduktion von Treibhausgasen konzentrieren und auf Länder, die ökonomisch und finanziell am schlechtesten aufgestellt sind. Sie sind aber relativ klein in ihrem finanziellen Volumen.
Der Loss and Damage Fund wiederum hat eine etwas längere Geschichte. Der Fonds steht nämlich sinngemäß dafür, dass der globale Norden sich seiner Verantwortung für die Klimakrise bewusst ist und auch, dass andere Länder des globalen Südens die Konsequenzen am härtesten treffen, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Es wird auch anerkannt, dass diese Länder des globalen Südens sich nicht ausreichend mit Mitteln zudecken können, um mit den Konsequenzen der Klimakrise umzugehen. Daher soll der Fonds helfen, den Loss and Damage, also die Verluste und Schäden durch den Klimawandel einzudämmen. Deutschland hatte sich hierfür bei der letzten COP mit 100 Millionen Euro beteiligt. Es braucht mindestens 200 Millionen Euro, um den Fonds überhaupt zu eröffnen. Aber da der Fonds so frisch ist, ist eigentlich noch unklar, wie es mit der Finanzierung weitergehen soll.
Insgesamt kann man also sehen, wie sich das Thema der Klimafinanzierung häuft und es auch zunehmend in Verbindung gebracht wird mit dem Konzept der ökologischen Schuld. Wir sehen, dass die Finanzierungsziele nicht immer erreicht werden. Und eine wichtige Rolle bei dieser Frage, wer wie viel Geld eigentlich gibt, spielen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Proteste von Ländern des globalen Südens, die immer mehr in Sachen Klimaschutz verlangen und den Druck erhöhen. Das ist auch eine total wichtige Stimme in diesem Kontext.
Wir haben jetzt also von vielen verschiedenen Mechanismen gehört, die Klimafinanzierung ermöglichen sollen. Sie haben alle gemeint, dass die Länder des globalen Nordens, Länder des globalen Südens Geld bereitstellen. Manchmal für Klimafolgeanpassung, manchmal zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Aber eine wichtige Frage steht doch noch aus. Reicht das Geld denn überhaupt für alle aus? Die kurze Antwort lautet nein.
Bis 2025 fehlen tatsächlich noch zwischen 600 und 1000 Milliarden Dollar. In 2022 wurde laut der OECD nur gut 90 Milliarden Dollar insgesamt für Klimafinanzierung ausgegeben. Damit haben die OECD-Länder ihre eigenen Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben, verfehlt. Insgesamt eben 100 Milliarden Dollar bis 2020 jährlich. Allerdings kann man auch sagen, wenn man noch private Gelder dazu zählt, dann kommt man auf circa 116 Milliarden Euro. Damit wurden dann 2022 zum ersten Mal laut der OECD dieses 100-Milliarden-Ziel erreicht und das soll auch bis 2025 perspektivisch weiterhin eingehalten werden.
Es ist aber nicht nur so, dass diese 100 Milliarden Euro ja weniger sind als das, was 2025 zumindest notwendig ist, sondern Oxfam, die internationale Nichtregierungsorganisation, kritisiert eben auch die Erhebung des OECD. Denn sie ermitteln, dass nur circa ein Viertel des aufgebrachten Geldes 2020 tatsächlich für klimabezogene Angelegenheiten genutzt wurden. Größere Summen an Geld vom globalen Norden für den globalen Süden werden nicht vollständig als Klimafinanzierung von ihnen angesehen. Zudem sind einige Gelder Kredite, die teilweise gängige oder auch günstigere Zinsen haben. Das sind dann also auch wieder finanzielle Mehrkosten für die Länder, die die Gelder erhalten. Zudem müssen die Länder auch einen aufwendigen Bewerbungsprozess für die Gelder durchlaufen, der verwirrend sein kann und auch Ressourcen bindet. Alles in allem bemängelt Oxfam eine Intransparenz, wer wann welches Geld wofür eigentlich genau bekommt.
Zum Schluss dieses Kapitels versuchen wir jetzt nochmal diese verschiedenen Elemente, also das Konzept der ökologischen Schuld und die Frage nach der Klimafinanzierung zusammenzubringen, und zwar am Beispiel von Deutschland. Deutschland gehört zu den größten Verursachern von Treibhausgasemissionen. Das liegt vor allem daran, dass Deutschland für seine Produkte im Ausland hergestellte Vorprodukte und billige Energiequellen nutzt, ohne die entstandenen ökologischen Kosten mittragen zu müssen. Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Deutschland ist etwa doppelt so hoch wie der des globalen Durchschnitts.
Diese hohen Emissionen und Umweltbelastungen haben Deutschland in den letzten Jahren sehr viel Wohlstand gebracht. Daraus ergibt sich eben auch eine globale Verantwortung Deutschlands für den Klimawandel, also eine ökologische Schuld. Das bedeutet wiederum, es wird von Deutschland eigentlich erwartet, dass es stark betroffene Länder unterstützt, um deren Klimaziele zu erreichen und sich an den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Doch Deutschland geht da leider gerade nicht als gutes Vorbild voran und es wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Denn obwohl Deutschland eigentlich ein klassisches Geberland mit einer hohen ökologischen Schuld ist, sind zum Beispiel im aktuellen Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 deutliche Kürzungen in diesem Bereich, also im Bereich der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit, geplant. Und damit wird die Bundesregierung ihre Zusage, 6 Milliarden Euro zur internationalen Klimafinanzierung beizusteuern, nicht einhalten.
Die Umweltorganisation German Watch warnt davor, dass diese Kürzungen zulasten der nationalen Investitionen gehen, aber auch Einschnitte in der internationalen Klimafinanzierung bedeuten und das nicht nur dem Klima schaden, sondern auch der Stellung Deutschlands und der EU in der Welt. Ausreichende Klimafinanzierung ist ein Schlüssel für ambitionierte COP-Ergebnisse und langwierige Partnerschaften mit vielen AkteurInnen aus dem globalen Süden.
Kommen wir jetzt zum Schluss also nochmal darauf zurück, dass wir uns anschauen, was auf der COP dieses Jahr diskutiert werden könnte. Die COP fängt ja am 11. November an und genau deshalb wollten wir sehr pünktlich diese Folge noch für euch aufnehmen, damit ihr diese Fragen auch mitnehmen könnt, wenn ihr die diesjährige COP verfolgt.
Bei der Frage, was könnte auf der COP diskutiert werden, lohnt es sich einmal noch kurz vor Augen zu führen, eine einzelne COP ist grundsätzlich nicht als eine abgeschlossene COP-Veranstaltung zu sehen, sondern viel eher sind die jährlichen Treffen als eine ganz große COP zu verstehen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. 1997 wurde der Adaptation Fund in Kyoto beschlossen. In 2001 wurde er etabliert und dann trat er erst 2009 voll in Kraft. In vielen der COPs werden also zunächst kleine Entscheidungen getroffen, bis es dann einen Durchbruch auf einer COP gibt und selbst dann nach dem Durchbruch kann es zum Beispiel noch ziemlich lange dauern, bis dann das Geld für den Fonds wirklich da ist.
Bei dieser COP steht das Thema Klimafinanzierung eben auch von Seiten des Hosts aus Baku, also Aserbaidschan, ganz oben auf der Liste. Viele nennen die COP29 deswegen auch den Finance Fund. Und wir wollen jetzt nochmal drei Punkte durchgehen, die man sich so ein bisschen anschauen kann, wenn es um die diesjährige COP geht. Und zwar einmal kann man jetzt schon sagen, dass gerade in Sachen Klimafinanzierung deswegen auch Entscheidungen getroffen werden müssen dieses Jahr auf der COP, die sehr zeitdringlich sind.
Eines dieser Dinge ist eine Entscheidung zu einem Klimafinanzierungsziel für die Zeit nach 2025. Bis jetzt habt ihr immer nur gehört, wir haben Ziele, so und so viel Geld bis 25 zu zahlen, aber was passiert danach? Bis 2025 liegt das Ziel eben noch bei 100 Milliarden Euro und viele Stimmen wollen, dass es mehr wird nach 2025.
Ein weiterer Punkt in Sachen Klimafinanzierung, der noch entschieden werden muss, ist die Definition, wer eigentlich als reiches Land gilt und wer auch entsprechend zahlen muss und wer nicht zahlen muss, beziehungsweise wer Geld bekommt. Diese Definition soll aktualisiert werden. Um euch hier ein Beispiel zu geben, seit 1992 gilt China zum Beispiel als Schwellenland und musste daher bisher weniger zur Finanzierung beitragen, als es mit seiner aktuellen Wirtschaftskraft und auch damit einhergehend seiner ökologischen Schuld eigentlich angemessen wäre. Also diese Definitionsgeschichte wird auf jeden Fall auch ein Thema werden.
Dann gibt es auch noch Punkte, bei denen die letzte COP eine wichtige Steilvorlage gegeben hat und jetzt eben auch daran weitergearbeitet werden sollte. Bei der COP28, also letztes Jahr, wurde die erste globale Bestandsaufnahme beschlossen, um einen Überblick zu bekommen, wie viel erneuerbare Energien, Speichertechnologien und so weiter und so fort noch in den Ländern des globalen Südens fehlen. Dennoch fällt das Unterstützungsangebot noch zu schwach aus und soll jetzt nachgebessert werden. Hier haben wir wieder einen direkten Zusammenhang zu dem Konzept der ökologischen Schuld, die droht durch neue Ungerechtigkeiten, die dieses Mal im Falle von zum Beispiel dem Ausbau von erneuerbaren Energien bei Klimaschutzmaßnahmen weiter verschärft zu werden.
Genau, und dann ist auf jeden Fall auch noch der Loss and Damage Fund wieder Thema. Der wurde ja bei der letzten COP ins Leben gerufen, aber wir haben ja bereits betont, dass hier auf jeden Fall noch viele finanzielle Zusagen fehlen. Und damit kommen wir zum dritten Block, und zwar zu den Punkten, wo man schon sagen kann, das wurde in den letzten Jahren bereits diskutiert und wird wahrscheinlich auch jetzt in dieser COP Momentum bekommen. Und zwar sind das zum einen die sogenannten Debt for Nature and Debt for Climate Swaps. Dabei handelt es sich um den Erlass von Schulden unter der Bedingung, dass das Geld stattdessen in Natur- und Biodiversitätsschutz oder auch Klimaschutz gesteckt wird. In der Tat stehen nämlich viele Entwicklungsländer, also Länder des globalen Südens, unter extremer und zunehmender Schuldenlast, was es ihnen beispielsweise erschwert, in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Das haben wir ja auch schon erläutert. Das führt uns jetzt zu einer sehr wichtigen Unterscheidung zwischen dieser vorhin beschriebenen ökologischen Schuld und den jetzt hier betonten Schulden, die finanzieller Natur sind. Bei diesen Nature and Debt for Climate Swaps werden nämlich die finanziellen Schulden betrachtet, die der globale Süden gegenüber dem globalen Norden hat, während die ökologischen Schulden, die wiederum der globale Norden gegenüber dem globalen Süden hat, ignoriert werden. Denn sonst könnte man ja auch diese beiden Schuldenarten, sag ich mal, gegeneinander aufwiegen. Ob und wie ein Climate oder Debt for Nature Swap tatsächlich effektiv ist, hängt letztendlich dann auch von seiner konkreten Umsetzung ab.
Unabhängig davon bleibt ein Kernargument aber immer bestehen. Die ökonomischen Schulden, die ein ärmeres Land bei einem reicheren Land haben, werden legitimiert. Wir haben ja vorhin ökologische Schuld als Thema besprochen. Daraus kann man schließen, dass eigentlich der globale Norden beim globalen Süden Schulden hat, dass er auf Kosten des globalen Südens in ökologischer Form zu Reichtum kam. Dies nahm dem globalen Süden aber auch die Chance, selbst zu Wohlstand zu kommen und brachte sie in die Position der SchuldnerInnen, also eben Kredite aufnehmen zu müssen. Daher gibt es Stimmen, die sagen, dass diese finanzielle Schuld gar nicht legitim sei und wenn wir die jetzt aber sozusagen für ökologische Schuld tauschen, dann legitimieren wir sie damit. Und obendrauf können die Gläubiger in Länder, also die Schuld erlassen, das auch noch als Klimafinanzierung verbuchen und damit ihre Statistiken in Sachen Klimafinanzierung aufpolieren.
Und jetzt noch ein letzter Punkt, den wir noch erwähnen wollen, weil er auch schon in den letzten Jahren viel diskutiert wurde. Und zwar ist das das Kapitel 6 des Pariser Klimaabkommens. Da geht es vor allem um den Emissionshandel. Hier muss vor allem die Umsetzung noch diskutiert und auch weiter verhandelt werden. Man kennt das Konzept des Emissionshandels vielleicht schon aus der EU, denn hier ist es so, um zu emittieren, zum Beispiel als Unternehmen, braucht man Zertifikate. Und das funktioniert auch bei den Ländern nach der gleichen Logik. Also Länder, die weniger emittieren, als sie dürfen, können die Emissionen, die sie quasi noch gut haben, also die Zertifikate, dann an andere Länder verkaufen, damit diese wiederum mehr emittieren können. Die Details zu genau diesem Handel müssen jetzt noch geklärt werden. Und das ist unter anderem auch eine der Prios von dem diesjährigen Präsidenten der COP, dem Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen in Aserbaidschan.
Nach dieser langen Folge mit vielen Informationen kommen wir jetzt zum Schluss zum Fazit. Caro, was glaubst du, was für ein Fazit ziehst du eigentlich jetzt nach den ganzen Informationen? Was glaubst du, wird bei der COP29 rauskommen?
Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber ich glaube, diese Folge hat es auch gezeigt, dass es einfach so ist. Die COP in Aserbaidschan ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Und zwar, während die Bedenken hinsichtlich der politischen Situation, auch der geopolitischen Situation ganz spezifisch, die wir ganz am Anfang besprochen haben, und auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bestehen bleiben, könnte diese Konferenz auch ein Katalysator für positive Veränderungen in dieser Region und spezifisch eben im Bereich des Klimaschutzes und der internationalen Zusammenarbeit dienen. Das Ergebnis in Dubai zumindest letztes Jahr war am Ende auch besser als anfangs erwartet. Daher sind wir sehr gespannt und wir hoffen, dass euch jetzt diese ganzen Einordnungen auch dabei helfen, die Ergebnisse der diesjährigen COP besser und eigenständiger zu bewerten.
Ich glaube auch, die Aufgabe, die Klimakrise zu bekämpfen, ist so groß, dass man es eigentlich gar nicht schafft, sie zu erledigen oder zu schaffen innerhalb von einer COP oder ganz vielen COPs, auch wenn natürlich häufig noch Luft nach oben ist, wie wir gesehen haben. Und da habe ich euch ein nettes Zitat mitgebracht von Mary Robinson, eine ehemalige irische Präsidentin und war auch im UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte. Sie sagte: "Let's face it. We make the best we can with each COP. They are never good enough. They are certainly never perfect, but we make the best we can."
Am Ende werden die Ergebnisse der diesjährigen COP wahrscheinlich auch noch stark von den US-Wahlen abhängen. Das wollen wir euch ganz zum Schluss jetzt nochmal mitgeben als Impuls. Das können wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht berücksichtigen, weil die US-Wahlen erst in 2 Tagen stattfinden. Doch die US-Wahl ist definitiv auch eine wichtige Richtungsentscheidung in Sachen Klimaschutz und in Sachen Klimafinanzierung, die im Kontext mit der COP auf jeden Fall mitzudenken ist. Es würde einen riesen Unterschied machen, wenn die USA mit Trump als potenziellen Präsidenten einfach wieder komplett aus der COP austreten oder eben, wenn wir eine Präsidentin hätten, die sich für Klimaschutz und Menschenrechte auch stark macht. Mit diesen Gedanken entlassen wir euch jetzt. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!